Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Das KZ in Dachau vor den Toren Münchens war eines der ersten von den Nationalsozialisten errichteten Konzentrationslagern überhaupt. Es galt als eine Ausbildungsstätte der SS oder auch als Schule des Sadismus. In Dachau waren viele Regimegegner inhaftiert, zu denen man auch katholische Geistliche zählte, die in Dachau in eigenen sogenannten Priesterblöcken untergebracht waren. Einer von ihnen war der aus dem Schönhengstgau stammende Marian Hiller, Pater Engelmar Unzeitig, den man wegen seiner aufopferungsvollen Nächstenliebe auch den Engel von Dachau oder den Maximilian Kolbe der Deutschen nannte. Am 1. März jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal und wir wollen daher mit jemandem sprechen, der sich intensiv mit dem Leben dieses heiligmäßigen Mannes beschäftigt hat. Und zwar ist das nicht, wie in ihren Programmheften beschrieben, sein Biograf Pater Adalbert Balling, sondern Pater Wolfgang Zürlein. Er hat Pater Engelmar Unzeitigs Briefe herausgebracht und war auch zuständiger Postulator im Seligsprechungsverfahren. Pater Wolfgang Zürlein, willkommen in unserer Sendung. Pater Engelmar oder damals auch noch Hubert Unzeitig, er stammt aus dem Ort Greifendorf aus dem Schönhengstgau, damals die größte deutsche Sprachinsel in der Tschechoslowakei. 1911 wurde er dort geboren. Was muss man über seine Herkunft und sein Elternhaus zum besseren Verständnis des späteren Märtyrers wissen?
Hubert Unzeitig war der einzige Junge unter vier Mädchen in der Familie. Der Vater war im Ersten Weltkrieg in russischer Gefangenschaft, als Hubert noch ein Kind war, gestorben. Die Mutter betrieb zusammen mit den fünf Kindern eine kleine Landwirtschaft. So war Hubert der prädestinierte Erbe des Hofes. Alle mussten zupacken bei der Arbeit auf dem Hof. Hubert war ein begabter Junge. Er sollte gründlich die Arbeit eines Bauern lernen und gleichzeitig auch die tschechische Sprache. Deshalb schickte man ihn 2 Jahre auf einen tschechischen Hof, um beides dort zu lernen. Die Mutter war eine sehr religiöse Frau und schickte auch die Kinder regelmäßig zum Gottesdienst in die Kirche, die eine halbe Stunde zu Fuß von ihrem Hof entfernt lag. In der Familie wurde bei Tisch und auch am Abend zusammen gebetet. Er fand bei der Großmutter, das vergiss man nicht, ein Missionsmagazin und den Missionskalender der Marian Hiller Missionare, Zeitschriften, wodurch die Familie die Mission unterstützte und gleichzeitig für die langen Winterabende ein interessanter Lesestoff vorlag in einer Zeit, da es noch kein TV und kein Radio und kein Kino, ja oft nicht einmal elektrisches Licht gab.
Was ist denn über den Charakter und die Eigenschaften des jungen Hubert Unzeitig bekannt?
Hubert Unzeitig war ein begabter und lernbegieriger Junge. In seinen Zeugnissen stehen fast nur Einsen und Zweien. Ehrgeizig und mit hochfliegenden Plänen im Kopf. Er war ein frommer und zurückhaltender, vielleicht sogar ein schüchterner Junge. Er dachte wohl daran, Priester und Missionar zu werden, aber er traute sich noch nicht, diesen Wunsch zu offenbaren, weil er wusste, welche Hoffnungen seine Mutter in ihn setzte hinsichtlich der Landwirtschaft.
Ja, Sie sagten gerade, er war der einzige überlebende männliche Nachkomme. Welche Faktoren waren denn dann ausschlaggebend für seine Berufung?
Wie gesagt, diese Missionskalender hatten die Idee in ihm geweckt, Missionar zu werden und in ferne Länder zu gehen und Heiden für Christus zu gewinnen. Aber er schob es immer wieder hinaus. Erst als er merkte, dass Christus selbst ihn in seine Nachfolge rief und als er im Gebet mit sich selbst ins Reine kam, offenbarte er sich der Mutter. Diese war nicht wenig geschockt. Sie zweifelte an seiner Berufung. Sie glaubte an ein momentanes Strohfeuer, das vielleicht wieder abflaue. Um sicher zu sein, ging sie mit dem 16-jährigen Sohn in ein nahegelegenes Redemptoristenkloster. Ein Pater dort sollte den Jungen auf Herz und Nieren prüfen, ob er wirklich geistlichen Beruf habe. Als dieser Pater bejahte, gab schließlich die Mutter schweren Herzens nach. Aber nun kam das Problem mit dem Geld. Wie konnte sie ein Studium für den Jungen bezahlen? Die Landwirtschaft war klein und sie hatten nur ein geringes Einkommen. Nun wurde Hubert selbst aktiv. Er schrieb nach Reimlingen, wo die Marianhiller Missionare eine spätberufene Schule hatten. Das wusste er aus den Kalendern. Er schrieb nach Reimlingen, ehe er glaube, dass Christus ihn als Missionar haben wolle. Er habe gute Noten in der Volksschule, sodass ihn der Lehrer schon gefragt habe, ob er nicht studieren wolle. Aber nun sei er schon 17 Jahre alt und Geld habe seine Mutter auch sehr wenig. Zum Erstaunen aller bekam er zur Antwort, an Geld soll es nicht scheitern. Er bekam die Aufnahmepapiere und dass noch ein anderer junger Mann aus einer näheren Umgebung auch nach Reimlingen kommen wolle. Für Hubert war dies die Vorsehung. Da er auf Anfragen von anderen Seminaren im Sudetenland negativen Bescheid bekommen hatte. Es lief alles sehr gut in Reimlingen. Er verbrachte Stunden in der Bibliothek dort, lernte schon Russisch, um vielleicht einmal Russland zu bekehren. Man schloss in Reimlingen, wo selbst meine persönlichen Gymnasialjahre ich verbracht habe, man schloss dort mit einem Hausabitur ab. Hubert ging mit seinem Landsmann ins Noviziat nach St. Pauli in den Niederlanden. Hubert bekam den Ordensnamen Frater Engelmar und sein Landsmann Frater Ansbert. Nach einem Jahr Probezeit gingen beide mit ihrem Kurs zur Philosophie- und Theologiestudium nach Würzburg. 1939, am 6. August, wurden sie zum Priester geweiht. Und am 15. August feierten beide Primiz in ihrer heimatlichen Pfarrkirche. Der Zweite Weltkrieg stand unmittelbar bevor. Die Ordensleitung wollte einerseits die jungen Priester vor dem Kriegsdienst bewahren, andererseits waren im besetzten Sudetenland Priester als Seelsorger gefragt. So versetzte man eine Reihe von Neupriestern kurzerhand nach Riedeck bei Linz in Österreich. Wer aktiven Seelsorgsdienst nämlich damals machte, wurde zunächst noch vom Militärdienst freigestellt.
Pater Engelmar kam also dann in die Nähe von Linz und dort passierte etwas, was vielleicht später bei seiner Verhaftung auch eine Rolle gespielt haben mag. Etwas Genaues wissen wir darüber nicht. Jedenfalls hat er dort in der Nähe von Linz französische Kriegsgefangene betreut. Was genau hat er denn da gemacht und wie ging es weiter mit ihm?
Auf Burg Riedeck, die den Marianhillern gehörte, waren damals nachts französische Kriegsgefangene untergebracht. die tagsüber auf den Bauernhöfen der Umgebung arbeiteten. Für diese Gefangenen hielt Pater Engelmar am Sonntag die Heilige Messe, die damals noch lateinisch gelesen wurde. Für die Gefangenen war diese Messe in Latein genauso wie zu Hause. Ein Stück eben Heimat in der Gefangenschaft. Pater Engelmar hielt ihnen sogar eine französische Predigt, was eigentlich nicht erlaubt war. Pater Engelmar ging dann mit einigen anderen Mitbrüdern in den Böhmerwald als Seelsorger im Auftrag der Diözese Linz. Dieses Sudetenland im Böhmerwald war angeschlossen an die Diözese Linz. Pater Engelmar kam als Pfarradministrator nach Glöckelberg, ein Dörfchen nahe der österreichischen Grenze, das mehrheitlich von Deutschen bewohnt war. Dort, im winterlich kalten und schneereichen Böhmerwald, wirkte nun Pater Engelmar als sehr eifriger Pfarrer.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute mit Pater Engelmar unzeitig beschäftigen. Er wurde am 1. März vor 100 Jahren geboren. Seit dem Jahr 2000 wird er offiziell als Märtyrer der katholischen Kirche anerkannt und Papst Benedikt XVI. Hat 2009 seinen heroischen Tugendgrad anerkannt. Wir sprechen heute mit dem Postulator im Seligsprechungsprozess für den Engel von Dachau, wie er auch genannt wird, nämlich mit Pater Wolfgang Zürlein. Und Pater Wolfgang, Sie haben uns vor der Pause schon den Charakter von Pater Engelmar näher gebracht. Wir haben gesprochen über seine Jugend, über seine Berufung und auch darüber, wie ernst er die Seelsorge nahm, selbst wenn er dadurch in Gefahr kam. Und das spielt auch jetzt eine wichtige Rolle, denn als er ab 1941 in Glöckelberg im Böhmerwald wirkte, da wurde er angezeigt. Die näheren Umstände sind nicht genau bekannt. Es heißt, wegen tückischer Äußerungen und Verteidigung der Juden. Und jetzt müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen, um das Folgende besser verstehen zu können. Warum wurde denn in jener Zeit von Seiten der Nationalsozialisten so unnachgiebig durchgegriffen, vor allem auch gegen katholische Priester?
Um die besondere Situation im Böhmerwald zu begreifen, muss man in der Geschichte etwas ausholen. Das Gebiet der Tschechoslowakei war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein Teilgebiet, das politisch zu Österreich gehörte. Erst als Folge des verlorenen Ersten Weltkrieges wurde das Gebiet ein politisch selbstständiges Land, nämlich die Tschechoslowakei. Die tschechische Regierung führte nun nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel die tschechische Sprache als landesweite Pflichtsprache und Amtssprache ein und auch als Lehrsprache in den von Deutschen besuchten Schulen. Pater Engelmars ältere Schwester Marie, die spätere Missionsschwester Huberta, die im Böhmerwald bei Pater Engelmar den Haushalt führte, erzählte mir, als ich noch ein Schulkind war, kam eines Tages unser Lehrer in die Klasse und sagte, Kinder, denkt euch, wir dürfen jetzt nicht mehr Deutsch sprechen in der Schule. Ihr und ich, wir müssen zusammen Tschechisch sprechen. Wir müssen halt zusammen Tschechisch lernen. Hier sieht man, schon Kinder werden zu politischen Gegnern gemacht. Das ist nur ein Beispiel. Viele Sudetendeutschen fühlten sich in der Tschechoslowakei als Deutsche diskriminiert in vielen Bereichen. Und deshalb haben auch viele Sudetendeutsche die Besetzung der Tschechoslowakei 1938 und die deutsche Nazi-Regierung begrüßt. Man erzählt sich bei den Glöckelberger Heimatvertriebenen, ein Ministrant, den Engelmar getadelt habe ihn angezeigt. Er habe gesagt, man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er habe auch die Juden in Schutz genommen. die Verhörprotokolle der Gestapo in Linz, die seien bei der Wende oder beim Einmarsch der Russen vernichtet worden.
Ja, ich darf vielleicht noch ergänzen, dass einflussreiche Kreise in Partei, SS und Gestapo den Krieg für eine kirchenpolitische Flurbereinigung nutzen wollten. Und in das Jahr 1941 fällt ja auch der sogenannte Klostersturm, als allein im Altreich 123 Klöster und kirchliche Anstalten aufgehoben wurden. Und in eben dieser Phase befinden wir uns jetzt, als auch Pater Engelmar unzeitig verhaftet wurde. Bleiben wir noch kurz beim geschichtlichen Hintergrund. Welche Haltung hat denn eigentlich der Vatikan in Person von Papst Pius XII. Eingenommen, angesichts so vieler inhaftierter katholischer Geistlicher?
Der Konflikt zwischen katholischer Kirche und Nazi-Regierung war grundsätzlich, er lag und gründete sich im Totalanspruch der Nazi-Ideologie. Sie beanspruchte, die alleinige Richtlinie zu sein, auch im Gewissen. Alle Jugendverbände, alle Vereine wurden entweder von den Nazi-Vereinen integriert oder sie wurden ganz verboten. Die Kirche in der Person Eugenio Bacelli, der in den 20er Jahren Nuntius in Deutschland war, hatte mit der Reichsregierung das Konkordat geschlossen. Als Papst hatte Pius XII. Immer wieder auf die rechtliche Bindung des Reiches verwiesen. Der Papst wollte die Reichsregierung weder provozieren noch die Spannung eskalieren lassen. Die Öffentlichkeit heute kennt nur das Bild Pius XII., das Rolf Hochhuth in seinem Drama Der Stellvertreter gezeichnet hat. In Wahrheit hat Pius XII. Tausenden von Juden das Leben gerettet. Und was klargestellt werden musste, war durch die Enzyklika mit brennender Sorge bereits durch den Papst Pius XI. Weltweit verkündet worden. Eben unter Berufung auf diese rechtlichen Bindungen des Reiches konnte der Papst für die deutschen inhaftierten Geistlichen bestimmte Zugeständnisse erreichen. So zum Beispiel, dass sie eine Kapelle hatten und täglich Messfeier halten konnten, dass sie gemeinsam beten konnten, dass sie ein Glas Wein täglich vom Papst gestiftet erhielten. Unter welchen Umständen die sich in der Praxis vollzogen hat, das steht auf einem anderen Blatt. Zum Beispiel mussten sie den Wein, den der Papst gestiftet hatte, im Trinkgeschirr auf Kommando entgegennehmen und auf Kommando in einem Zug extrinken. Ein Genuss durfte auf keinen Fall dabei sein. Auch bei der Messe am Morgen erschien manchmal ein laut krakelender SS-Mann mit brennender Zigarette in der Kapelle, um die Pfaffen einfach zu ärgern. Es war ihnen ein Spaß. Aber grundsätzlich muss man sagen, die tägliche Messe und die geistliche Gemeinschaft der Priester untereinander hat vielen Priestern in ihrer Not Kraft und Halt gegeben. Man kann dies nicht hoch genug bewerten.
Pater Zürlein, ganz herzlichen Dank für diese Hintergrundinformationen. Wir werden nach der Pause genau da anknüpfen, nämlich bei den Lebensbedingungen, speziell bei den Lebensbedingungen für die katholischen Priester im KZ Dachau, und hören jetzt ein Stück Musik, gesungen von einem Mann, der selbst ein Verfolgter war. Der lyrische Tenor Josef Schmidt, der 1942 im Internierungslager Gierenbad oberhalb von Hinwil im Kanton Zürich in der Schweiz ums Leben kam. Hören Sie nun, selig sind, die Verfolgung leiden. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wir sprechen heute über Pater Engelmar Unzeitig, den Engel von Dachau. Und wir tun das weiter mit dem zuständigen Relator in seinem Seligsprechungsverfahren, dem Marian Hiller Missionar, Pater Wolfgang Zürlein. Pater Zürlein, jetzt wollen wir auf die Zustände im KZ Dachau selbst zu sprechen kommen. Pater Engelmar wurde am 3. Juni 1941 im KZ Dachau eingeliefert. Wusste oder ahnte man als Häftling damals eigentlich, was einen erwartete?
Ich denke, Sie wussten, dass es ein sehr schlimmes Lager sein werde. Selbst ich damals, ein 10-, 12-jähriger Schüler, wusste, dass Dachau ein hartes Arbeitslager war. Man hat immer gesagt, wenn du nicht still bist, kommst du nach Dachau. Man hat gesagt, bei Wasser und Brot, auch mit viel Hunger für die Häftlinge. Aber dass sie alle Menschenwürde und alle Menschenrechte verlieren würden, dass sie der Willkür und der Laune der SS ausgeliefert sein würden, ohne Rechte, das haben vielleicht nur manche geahnt.
Wie sah denn der Alltag eines Priesterhäftlings aus?
Nun, der Alltag, ein bestimmter Tagesablauf. 4 Uhr morgens wurde geweckt, im Sommer sogar um 3 Uhr. Um 5.15 Uhr war Zählappell, der bei jeder Witterung oft Stunden dauerte. Die Zahlen mussten stimmen. Manche Häftlinge sagten, wir erstehen uns den Himmel. Von 6 bis 12 Uhr und von 13 bis 18.30 Uhr war Arbeitszeit. Im Sommer vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Zwischen 12 und 13 Uhr war der Marsch zurück ins Lager und wieder zur Arbeit und dazwischen Essen fassen und Essen, Tempo, Tempo, Tempo. Um 19 Uhr war wieder dieser berüchtigte Zählappell, wieder Stunden des Stehens, Strammstehens und Wartens. Um 21 Uhr war Bett gehen, Licht aus. Für die Messe mussten die Häftlinge, die deutschen Priester, eigens eine Stunde früher aufstehen. Worunter die Häftlinge am Anfang besonders litten, war der Bettenbau und die Schrankordnung, wo sie sehr schikaniert wurden, vor allem die Neuen. Nicht selten fanden sie nach der Kontrolle ihre Sachen und ihr Bett auf dem Boden oder gar auf der Lagerstraße vor. Und nicht zu vergessen, die Schikanen beim Morgen- und beim Abendappell, bei Wind und Wetter und Regen und Hitze und Sonnenschein. Manche sind einfach ohnmächtig zusammengebrochen. Oft begleitet von unflätigen Tobsuchtsanfällen, Tritten und Schlägen der SS.
Wie war denn so ein Lager eigentlich organisiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war durchorganisiert, bis zum Äußersten. Daher die täglichen Zählappelle morgens und abends. Es gab für jeden Block einen Blockältesten, der unbeschränkte Macht hatte über die Häftlinge seines Blocks. Und es gab einen Blockschreiber, der die Zu- und Abgänge und die Belegung genau zu verzeichnen hatte. Und es gab einen Stubenälteste, der die Autorität in der Stube war. Der Blockschreiber musste beim Zählappell seine Blockzahl melden. Jede Stube einzeln. Ebenso war es bei den Arbeitskommandos. Es gab kriegswichtige Schichtarbeit in 3 Schichten rund um die Uhr.
Viele unserer Hörer, Pater Wolfgang Zürlein, kennen vielleicht den Film Schindlers Liste, in dem die KZ-Aufseher eine regelrechte Auslese vornehmen, am KZ-Eingang bereits. Nach welchen Kriterien ging man denn dabei vor?
Bei der sogenannten Auslese ging es darum, die unnützen in Anführungsstrichen, die belastenden Häftlinge loszuwerden, Kranke und Alte und Schmächtige, sortierte man einfach aus, ins Gas, sagte man. Das bedeutete, dass die aussortierten Häftlinge in einen Transport kamen, der vergast wurde. Man wollte einfach nur die arbeitskräftigen Häftlinge behalten. Vor allem ab 1942 wurde die Arbeitskraft der Häftlinge höher geschätzt als vorher. Man hat auf die Arbeitskraft und die Gesundheit der Häftlinge Rücksicht genommen und wollte sie natürlich bis zum letzten Tropfen ihrer Kraft verwerten für den Endsieg.
Welches weitere Ziel hatte die unmenschliche Behandlung der Gefangenen?
Um den Häftlingen jede Selbstachtung zu nehmen. Sie sollten sich recht und wertlos wie der letzte Dreck fühlen. Das machte man ihnen klar von Anfang an bei der Einlieferung ins KZ. Viele haben deshalb auch ihr Leben freiwillig im elektrischen Draht gesucht. Der spätere Erzbischof von Lusaka, ein polnischer Jesuit, sagte einmal, man wollte unsere Seele vernichten.
Sie haben gerade schon ein wenig vom Bettenbau erzählt. Das war auch eine Schikane, die typisch war für das KZ in Dachau. Welche weiteren Arten von Sanktionen oder auch Schikanen gab es in Dachau?
Wie schon gesagt, manche Neuzugänge verzweifelten am Bettenbau oder an der Schrankordnung. Manche hatten fast täglich durch ihren freundlichen Gesichtsausdruck zu leiden. Das Wachpersonal legte ihnen das als Provokation aus. Es gab Einzelhaft als Strafen, Dunkelhaft, totalen Essensentzug. Es gab Stockschläge auf den nackten Hintern, Rücken, Oberschenkeln oder Hängen am Galgen, wie die Häftlinge sagten, an auf den Rücken gefesselten Händen hing man sie an einen Galgen auf, bis die Arme ausgekugelt waren und die Schmerzen waren unmenschlich. Auch ganz gewöhnliche Arbeiten in der Plantage waren gefürchtet. Das Pikieren, das Vereinzeln von Jungpflänzchen, kniend, gebückt, ohne Regenschutz, auf blanker Erde, auch bei starkem Regen und auch bei Frost ohne Handschuhe, das war ein Martyrium. Je zwei ausgehungerte Geistliche mussten anfangs die Suppenbottiche, das waren große Bottiche, jeder wog 75 Kilo, von der Küche zu den einzelnen Blöcken tragen, in Holzschuhen ohne Socken, an das keiner noch gewöhnt war, und Tempo, Tempo, angetrieben und verflucht von der SS-Begleitmannschaft.
Gab es in Dachau auch Menschenversuche?
Ja, man wollte für die Luftwaffe herausfinden, mit wie wenig Sauerstoff ein Mensch überleben kann. Oder wie viel Hitze, wie viel Kälte der Mensch aushält, zum Beispiel im Wasser, wenn ein Pilot abgeschossen wurde. Man infizierte absichtlich Häftlinge mit Eiter von Geschwüren und mit verschiedenen Krankheitskeimen, zum Beispiel Malaria, um zu sehen, wie der Organismus damit fertig würde oder auch nicht. Man probierte allerlei Medikamente an ihnen aus. Man wollte ein Universalmedikament, ein Universalpenicillin gegen alle Wunden und Krankheiten finden. Der Mensch war reines Versuchsmaterial. Und der Hochmut der SS-Medizin, der kommt so deutlich hier zum Ausdruck.
Pater Wolfgang Zürlein, vielen Dank bis hierher. Wir werden mehr von Ihnen hören in der kommenden Woche. Beim zweiten Teil unseres Gesprächs über Pater Engelmar Unzeitig. Und dann lohnt sich das einschalten, auch ganz besonders, denn dann werden wir 5 Eintrittskarten für den großen Kirchennotkongress Treffpunkt Weltkirche verlosen. Das Ganze findet ja in Würzburg statt, also in der Stadt, in der Pater Engelmar unzeitig seine Priesterweihe erhalten hat, wo auch seine sterblichen Überreste beigesetzt sind. Würzburg, ja auch die Stadt, aus der Georg Häfner stammt. Er wird in diesem Jahr am 15. Mai selig gesprochen. 2 Literaturangaben habe ich auch noch für Sie über Pater Engelmar. Die von Pater Zürlein herausgegebenen Briefe aus dem KZ Dachau können Sie ebenso bei den Marion Hiller Missionaren bestellen, wie das Buch von Adalbert Balling, Pater Engelmar unzeitig, Märtyrer der Nächstenliebe im KZ Dachau. Anruf genügt dort unter Telefon 0931 79699 und die 0. Eine Kurzfassung des Buches von Pater Balling ist beim Herder Verlag erschienen. Es heißt Speichen im Rad der Zeit. Und dieses Buch kriegen Sie in jedem guten Buchhandel. Beim nächsten Mal dann mehr. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und mit dabei sind bei Weltkirche aktuell. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.